Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Ein Sportplatz extra auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Kevin Scheuren. Der Anlass ist leider ein trauriges Jubiläum, nämlich der Jahrestag der Hillsborough-Katastrophe.
It was a gorgeous sunny day. We were all very excited because we were going to the FA Cup semi-final at Hillsborough. And the next thing, there were people laying out and police and crowds and...
There's a very serious situation here indeed at Hillsborough.
Away to the left, the corner flag. I see for the last 10 minutes a nurse has what I think been giving a kiss of life to one young fan who looks in deep distress.
Just horrible.
Now it looks like a battlefield rather than anything else.
I did a deal with God. I'm not a religious person, but I said, get me out of this and I'll do whatever you want. Just get me out.
The most tragic accident for the sport ever in this country. But what exactly happened? And vitally important, why?
Und dieser Frage wollen wir nachgehen. Am 15. April 1989 waren über 25.000 Liverpool-Fans nach Sheffield gereist. Im Hillsborough Stadium wollten sie ihre Mannschaft im FA Cup Halbfinale gegen Nottingham Forest unterstützen. 96 von ihnen kamen nicht zurück. Sie starben bei einer Massenpanik, der größten Stadionkatastrophe im englischen Fußball. 766 weitere Zuschauer wurden zum Teil schwer verletzt.
Und diese Katastrophe, die weitete sich während ihrer Aufarbeitung noch aus, denn die 96 Todesopfer, die wurden zunächst noch als Hooligans diskreditiert, um von eigenen Fehlern abzulenken. Da schob die Polizei ihnen die Schuld an der Tragödie in die Schuhe und fügte ihren trauernden Angehörigen damit noch mehr Leid zu. Erst 27 Jahre später etwa wurden die Fans dann wirklich rehabilitiert. Die Hinterbliebenen hatten sich vehement für eine neue, unabhängige Untersuchungskommission eingesetzt und die brachte dann endlich die wahren Ursachen der Hillsborough-Katastrophe auch ans Tageslicht.
Die Untersuchungskommission wies nicht nur eklatante Sicherheitsmängel in und um das Stadion herum nach, sondern deckte auch das komplette Versagen der Polizei und das verantwortungslose Handeln der Rettungskräfte auf. Zudem fanden die Untersucher Beweise, dass die Polizei nachträglich Zeugenaussagen gefälscht hatte, um ihr eigenes Versagen zu vertuschen. Wohl auch mit zumindest Duldung der Politik, aber auf jeden Fall unter tatkräftiger Mithilfe einiger Medien.
Und diese Vertuschungsaktionen, die erschwerten über 20 Jahre lang die Aufarbeitung der dramatischen Ereignisse und erschütterten auch den Glauben der Hinterbliebenen in das britische Rechtssystem und in die Medienwelt nachhaltig. 96 Menschen starben und mit ihnen der Fußball, wie er bis dato bekannt war, und auch die Wahrheit. Und daran wollen wir hier auf meinsportpodcast.de noch einmal erinnern. Alles begann an einem wunderschönen Frühlingstag, an dem die Fans eigentlich nur ein Fußballspiel anschauen wollten.
Sheffield, 15. April 1989, 15.06 Uhr. Es lief die siebte Spielminute des FA Cup Halbfinals zwischen dem FC Liverpool und Nottingham Forest. Plötzlich rannte ein Polizist auf das Spielfeld und forderte den Schiedsrichter auf, das Spiel sofort abzubrechen. Hinter dem Liverpooler Tor hatten sich schon vor Anpfiff dramatische Szenen abgespielt. Die Stehtribünen 3 und 4 waren zu diesem Zeitpunkt bereits völlig überfüllt. Trotzdem drängten immer mehr Menschen von hinten nach, drückten die Zuschauer in den ersten Reihen erbarmungslos gegen den Zaun. Menschen kollabierten, Panik brach aus.
You saw the faces against the fence and people saying to you, Bruce, can you help us? Please, you know, they're killing us. And I'm thinking, well, who?
Erinnerte sich Bruce Grobbelaar bei BBC 5. Der Torhüter des FC Liverpool hatte das Drama aus nächster Nähe hilflos mit ansehen müssen.
I put the ball down, kicked it up, I turned around and you saw the people getting up to the top in the stands. They were standing on bodies. They wanted to get up as quick as possible.
Doch sie kamen nicht weg, denn die Polizei weigerte sich, die Tore zum Spielfeld zu öffnen. Und die Menschenmenge drängte von hinten immer weiter in den völlig überfüllten Block. Unter dem Druck brach dann eine Absperrung im Block. Die Menschen stürzten nach vorn, fielen übereinander. Die Zuschauer in den vorderen Reihen wurden mit Gewalt gegen den massiven Gitterzaun gepresst. Viele wurden zerquetscht, erstickten oder wurden totgetrampelt. Andere erlagen später ihren schweren inneren Verletzungen.
I asked the person near the gate, please open the gate. And they said, well, I can't, the steward has got the key. And I said, can't you see that they need help?
Für 21 Zuschauer wäre schon zu diesem Zeitpunkt bereits jede Hilfe zu spät gekommen. Sie waren noch vor Anpfiff gestorben. Doch die Polizei reagierte erst, als es Fans gelang, in ihrer Panik über die hohen Metallzäune auf das Spielfeld zu klettern. Erst nach und nach wurde das ganze Ausmaß der Katastrophe deutlich, an deren Ende 96 Zuschauer tot und 766 zum Teil schwer verletzt waren. Das jüngste Todesopfer war gerade einmal 10 Jahre alt.
Die Hillsborough-Katastrophe von 1989 war ein Ereignis, das Spuren hinterlassen hat. Natürlich in erster Linie bei denen, die hautnah davon betroffen waren. Zuschauer, Journalisten und Rettungskräfte, die 1989 am 15. April im Stadion in Sheffield waren, deren Angehörigen. Aber auch bei denjenigen, die nur am Fernsehgerät dabei waren. Hillsborough ist ein Begriff und einer dieser Momente, bei dem man immer noch genau weiß, wo man war und was man getan hatte, als man davon erfuhr. Malte, auch du hast an die Ereignisse 1989 noch ziemlich konkrete Erinnerungen. Ne?
Ich kann mich tatsächlich da noch sehr gut dran erinnern. Ich war 11 Jahre alt, guckte mit meinem Opa wie regelmäßig sonntags die ZDF-Sportreportage. Die wurde damals moderiert von Dieter Kürten und der war ja eigentlich ein ziemlich souveräner Moderator, doch auch er wirkte an diesem Sonntag total mitgenommen von den Ereignissen, die sich da am Vortag abgespielt hatten, als er den Bericht nämlich über die Hillsborough-Katastrophe anmoderierte. Mir ist auch seine Moderation immer noch im Ohr, Teile zumindest davon. Die war sehr fahrig, sehr holprig. Er erzählte da zum Beispiel: Ein Bericht meines Kollegen Joachim Streifinger, wir in der Redaktion nennen ihn Streifi. Das sind ja jetzt Informationen, die eigentlich nicht in die Moderation reingehören. Gerade bei so einer Katastrophe sollte man da ja eigentlich auch drauf verzichten. Aber selbst ein Profi wie Dieter Kürten, der war richtig angefasst von den grausamen Bildern, von diesem furchtbaren Ereignis und ja, von diesem auch letztlich sehr besonderen Ereignis im sehr negativen Sinne. Denn das waren schon Situationen, mit denen man auch als Journalist offensichtlich nicht sehr oft konfrontiert war. Auch in der Zeit, wo Stadionkatastrophen ja relativ häufig waren, in Anführungsstrichen. Und deshalb hat sich das mir wahrscheinlich dann auch so als relativ kleinem Jungen damals ins Hirn eingebrannt, diese Menschenmassen, die von den Rängen auf den Rasen quollen, dort wiederbelebt wurden, die Werbebanden, die zweckentfremdet wurden, um Verletzte und Tote zu bergen, weil kaum Krankenwagen ins Stadion gelassen wurden, also das fördert immer noch Gänsehaut bei mir.
Ja, ich selber war zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht auf der Welt, aber man hat das natürlich irgendwann gesehen, wenn man sich dafür interessiert hat, was da passiert ist. Und das sind fürchterliche Bilder, die damals vermeintlich genau das illustrierten, was viele über den Fußball im Allgemeinen, aber auch über Fußball in England im Speziellen dachten. Eben chaotisch, unsicher, gefährlich dabei zu sein und ohne die genauen Hintergründe zu kennen. Natürlich hatte man sofort wieder vor Augen diese Bilder von Heysel 4 Jahre zuvor.
Hooligans, ja. Das war so ein Begriff, der vielen dann als erstes durch den Kopf schoss, als sie diese Stichworte hörten. Stadionkatastrophe, England, Liverpool, das verband man einfach zu der Zeit damals miteinander. Die Fans, das wurde dann später allerdings herausgestellt, waren unschuldig. Doch was führte wirklich zur Hillsborough-Katastrophe? Schauen wir nochmal auf diese Fehlerkette von Polizei und Ordnungskräften, die letztlich tatsächlich zur Katastrophe führte und die begann bereits lange vor Anpfiff.
Zunächst einmal war den zahlenmäßig überlegenen Liverpool-Fans der westliche Teil des Stadions, das Lepping's Lane End, zugeteilt worden. Der fasste weniger Zuschauer und die gerade einmal 23 Drehkreuze am Einlass waren dem Andrang durch die 24.000 Liverpool-Fans gar nicht gewachsen. Das Tragische dabei, die Situation war bekannt, denn das Lepping's Lane End hatte schon in den Jahren zuvor bei Spielen mit hohen Zuschauerzahlen immer wieder zu Komplikationen geführt.
Und auch an diesem Samstag gegen 14.30 Uhr, da wurde diese Platznot am Einlass immer, immer größer. Die Personendichte, die wuchs mehr und mehr an, weil viele Fans auch bei dem schönen Wetter erst auf letzten Drücker dann ihren Platz im Stadion tatsächlich einnehmen wollten. Und um diesen sich aufbauenden Druck auf die Drehkreuze dann zu nehmen, das Ganze ein bisschen zu entlasten, ließ die Polizei dann um 14.44 Uhr das Tor C öffnen. Das war eigentlich ein Ausgangstor.
Ein fataler Fehler, denn nun drängten die Massen völlig unkontrolliert ins Stadioninnere. Hier fehlten Ordnungskräfte, die die Personendichte in den einzelnen Stehplatzbereichen kontrollieren konnten und die dem Zuschauerstrom irgendwie einen Kanal hätten bieten können. Es war schlicht und ergreifend niemand da, der die Zuschauer in weniger gefüllte Pens hätte leiten können.
Daher drückte die Masse auch ungehindert einfach geradeaus durch einen Tunnel direkt in die zwei zentralen Stehplatzbereiche 3 und 4 hinter dem Liverpooler Tor und die waren dann in kürzester Zeit hoffnungslos überfüllt. Aber wer einmal drin war, für den gab es dort auch kein Entrinnen mehr. Hohe Metallzäune, die trennten nämlich den Stehplatzbereich vom Spielfeld und auch von den nur mäßig gefüllten 4 benachbarten Sektoren ab. Und pro Sektor gab es zudem nur ein Fluchttor, das gerade einmal 100 Zentimeter Durchgangsbreite hatte, also eine kleinere Tür. Vom Tor kann da eigentlich sowieso nicht groß die Rede gewesen sein. Es war eine Todesfalle, in die immer weiter Menschen strömten und die, die bereits drin waren, erbarmungslos zerquetschten.
Hätte die Polizei den zentralen Tunnel geschlossen, hätte sie die Massen umgeleitet. Dann wäre die Katastrophe zu verhindern gewesen. Aber sie tat das nicht. Verantwortlich dafür war Chief Superintendent David Duckenfield. Der hatte keinerlei Erfahrung mit Fußballspielen, leitete seine erste Partie überhaupt. Außerdem hatte er von den Gegebenheiten vor Ort wenig Ahnung. Selbst als vor dem Stadion kurz vor Anpfiff immer noch riesige Menschenmengen standen, entschied er sich dagegen, den Anstoß zu verschieben.
Er hatte offenbar schlicht und ergreifend den Ernst der Lage nicht erkannt, war einzig und allein darauf bedacht gewesen, lediglich möglichen Hooliganismus zu verhindern. Es war eine typische Linie der Polizei in der damaligen Zeit in England, aber dass auch Gefahr für Leib und Leben der Zuschauer durch Überfüllung bestehen könnte, daran verschwendete offenbar keiner bei der Polizei zunächst einen Gedanken, zumindest nicht von der Führungsriege, oder sie bemerkten es schlicht und ergreifend viel zu spät. Polizeibeamte hatten zunächst sogar Fans, die in Todesangst die Zäune überklettern wollten, zurück in die schon völlig überfüllten Pens zurückgeschubst, sich geweigert, die Tore zu öffnen, wie Fans noch auf dem Platz der BBC erzählten.
And why the police didn't get the gates opened or cut the fence down, it's beyond me.
Sogar noch lange nach dem Abbruch des Spiels hatte die Polizei den Ernst der Lage nicht verstanden. Statt sich an den Rettungsaktionen zu beteiligen, formierte sie sich an der Mittellinie zu einer Barrikade, um einen möglichen Platzsturm von Nottingham-Fans zu verhindern. An so etwas hatte angesichts der immer klarer sich abzeichnenden Katastrophe sicherlich niemand gedacht. Und deshalb wurde auch vor dem Stadion wartenden Rettungswagen der Zutritt zum Feld verwehrt.
Und das vergrößerte das Ausmaß der Katastrophe dann noch einmal mehr. Viele Tote hätten nämlich gerettet werden können, wenn sie schnell Hilfe bekommen hätten. Auch die Sicherheitsausstattung des Stadions war alles andere als ausreichend. Das hatte schon während der Katastrophe der Arzt Dr. Glyn Phillips beklagt. Der war als Fan beim Spiel und wollte dann in der Stunde der Katastrophe helfen und sagte am BBC-Mikrofon:
We asked for a defibrillator. I've been informed there isn't a defibrillator in the whole ground, which I find appalling for a major event like this. We were given an oxygen tank to help with our resuscitation and it was empty. I think this is an absolute disgrace.
Bereits kurz nach der Katastrophe sah sich die Polizei durch verschiedene Untersuchungen wie dem Taylor Report mit entsprechend harten Vorwürfen konfrontiert. Und denen begegnete sie mit Lügen. Nicht die Polizei, sondern betrunkene Liverpool-Fans hätten Tor C aufgebrochen. Liverpool-Fans hätten zudem die Rettungsarbeit der Polizei behindert, zudem die toten Fans ausgeraubt und auf die Polizei uriniert. Auch von Leichenschändungen war die Rede.
Infame Lügen der Polizei, die nicht nur vom Boulevardblatt The Sun aufgegriffen und unter der Headline The Truth weiter verbreitet worden waren. Die Polizei übte sogar Druck auf die Überlebenden aus. Im Nachhinein wurden nämlich Zeugenaussagen, die die Polizei belastet hätten, geändert, gefälscht. Selbst Kinder wurden dazu gedrängt, wie der damals 9-jährige John, der von 2 Polizeibeamten sogar zu Hause besucht worden war und in Abwesenheit seiner Eltern dann auch befragt wurde und dann ein von der Polizei vorgefertigtes Blatt Papier mit gefälschten Aussagen unterschreiben sollte. Das berichtete er Jahre später der BBC.
They stood around me. Now I know that that was oppressive behavior because they were physically intimidating. Two grown men, detectives, in my house. They said, you don't need to read it. I've written what you've told me. All you need to do is sign this now. Signed it.
All diese unfassbaren Lügen und Praktiken wurden erst mehr als 20 Jahre später aufgedeckt, durch die Untersuchungen des Hillsborough Independent Panel. Unter Führung des ehemaligen Liverpooler Bischofs James Jones arbeitete sich das Panel durch sämtliche Unterlagen, die die britische Regierung erstmals einsehbar gemacht hatte.
Und das war eine ganze Menge an Unterlagen. Ich glaube, 450.000 Blatt Papier sind das am Ende gewesen. Und das Panel deckte nach der Aufarbeitung die Hintergründe der Katastrophe schonungslos auf und machte weitere Untersuchungen und die aktuell noch laufenden gerichtlichen Verfahren gegen die verantwortlichen Akteure von Polizei und Rettungskräften erst möglich. Und die Aufdeckung der Hintergründe nötigte dann auch Premierminister David Cameron 2012 zu einer Entschuldigung vor dem Unterhaus.
Mr. Speaker, what happened that day and since was wrong. It was wrong that the responsible authorities knew Hillsborough did not meet minimum safety standards and yet still allowed the match to go ahead. It was wrong that the families have had to wait for so long and fight so hard just to get to the truth. It was wrong, quite profoundly wrong, that the police changed the records of what happened and tried to blame the fans. We asked the police to do difficult and often very dangerous things on our behalf. And South Yorkshire Police is a very different organisation today from what it was then. But we do the many, many honourable police men and women a great disservice if we try to defend the indefensible. It was also wrong that neither Lord Justice Taylor nor the coroner looked properly at the response of the other emergency services. Again, these are dedicated people who do extraordinary things to serve the public. But the evidence from today's report will make some very difficult reading. Mr. Speaker, With the weight of the new evidence in this report, it is right for me today, as Prime Minister, to make a proper apology to the families of the 96 for all they have suffered over the past 23 years. Indeed, the new evidence that we're presented with today makes clear, in my view, that these families have suffered a double injustice. The injustice of the appalling events, the failure of the state to protect their loved ones, and the indefensible wait to get to the truth, and then the injustice of the denigration of the deceased, that they were somehow at fault for their own deaths. So on behalf of the government, and indeed our country, I am profoundly sorry that this double injustice has been left uncorrected for so long. Mr. Speaker, because of what I've described as the second injustice, the false version of events, not enough people in this country understand what the people of Merseyside have been through. This appalling death toll of so many loved ones lost was compounded by an attempt to blame the victims. A narrative about hooliganism on that day was created, which led many in the country to accept that somehow it was a grey area. Today's report is black and white. The Liverpool fans were not the cause of the disaster. The panel has quite simply found no evidence in support of allegations of exceptional levels of drunkenness, ticketlessness, or violence amongst Liverpool fans. No evidence that fans had conspired to arrive late at the stadium, and no evidence that they stole from the dead and the dying. Mr. Speaker, I'm sure the whole House will want to thank the Bishop of Liverpool and his panel for all the work they've done. And I'm sure that all sides will join with me in paying tribute to the incredible strength and dignity of the Hillsborough families and the community which has backed them in their long search for justice. While nothing can ever bring back those that were lost, with all the documents revealed, nothing held back, the families at last have access to the truth.
Soweit die belegten Fakten zur Hillsborough-Katastrophe. Und über die Zeit, in der sich die Katastrophe ereignete, die gesellschaftlichen und politischen Hintergründe, die Hillsborough vielleicht auch zu einer zwangsläufigen Katastrophe machten, sprichst du, Malte, gleich hier noch in unserem Sportplatz extra auf meinsportpodcast.de.
Genau, dann ist nämlich der freie Journalist Pit Wurer zu Gast. Er coverte die Hillsborough-Katastrophe damals für die Schweizer Wochenzeitung WOZ. Und er beschäftigte sich sowieso eingehend mit den sozialen Bewegungen und gesellschaftlichen Entwicklungen im England der damaligen Zeit.
Hören, was andere denken, auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten. Mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Bei uns ist Pit Wurer, freier Journalist und zwischen 1988 und 2015 Auslandsredakteur der Schweizer Wochenzeitung WOZ. Hallo Herr Wurer.
Hallo Asmus.
Ja, Herr Wurer, als Auslandsredakteur, da haben Sie berichtet über soziale und politische Verhältnisse, nicht nur in England, aber auch in England und speziell auch in der Stadt Liverpool und dabei dann eben auch über die Hillsborough-Katastrophe und den FC Liverpool. Sind das Themen, die für Sie auch persönlich einen besonderen Stellenwert in Ihrer Arbeit gehabt haben?
Ich fand es immer ganz faszinierend zu sehen, wie sich gerade die Arbeiterbewegung oder die Arbeiterklasse, die ja eine ganz große Rolle auch in der Geschichte vom FC Liverpool gespielt hat, wie die sich entwickelt, die Höhen und Tiefen, die sie durchlitten haben. Und das Besondere, was Liverpool ja ausmacht, hat natürlich auch was mit der Geschichte der Stadt zu tun. Und für die Geschichte der Stadt habe ich mich immer interessiert und mich auch intensiv damit beschäftigt im Rahmen vom Studium. Und das war schon ein wesentlicher Punkt, etwas, was mich immer wieder interessiert und auch zum Teil fasziniert hat.
Und Beiträge über Liverpool und die Hillsborough-Katastrophe werden auch ab Mai im Buch von Dietrich Schulze-Marmeling Klopps FC Liverpool, der Club der Stunde, nachzulesen sein. Also Beiträge von Ihnen. Erscheinen wird das Buch im Verlag Die Werkstatt mit eben auch unter anderem einem Beitrag zur Hillsborough-Katastrophe. Und damit sind wir auch schon bei unserem Thema, die Hillsborough-Katastrophe vom 15. April 1989. Die Verantwortung dafür lag ja letztlich bei den Ordnungskräften. Kräften bei der Polizei, deren falsche Entscheidungen die Panik hervorriefen und die führte dann zum Tod der 96 unschuldigen Fans. Nicht wie zunächst vermutet und von der Polizei auch später vehement immer noch behauptet, Fans oder Hooligans, die die Schuld trugen. Nein, es war die Polizei. Aber Herr Wurath, dass zunächst so die Idee bei vielen kam, sobald sie hörten, oh, Stadionkatastrophe, England, Fußball, dass da gleich an Hooligan-Gewalt gedacht wurde. Ist das ein Reflex, der sich irgendwo aus den 80er Jahren, so aus der Zeitgeschichte erklären lässt?
Ja, natürlich. Ich meine, man muss sich das ja vorstellen, wie das war. 1979 kam Margaret Thatcher an die Macht mit ihrem, oder an die Regierung, um es genauer zu formulieren, mit ihrer stramm neoliberalen Politik. Das führte zum starken Teil zu einer Deindustrialisierung. In ganzen Regionen verschwanden die bisherigen Arbeitsplätze. Die Hoffnungslosigkeit war relativ groß bei vielen Menschen und das manifestierte sich dann eben auch vor allem bei Jugendlichen aus der Arbeiterklasse, die dann eben so durch die Städte gezogen sind, vor allem die Stadien, und da eben wirklich mit ihrer Hackordnung, mit ihrer Fremdenfeindlichkeit, mit ihrem harten Form der Auseinandersetzung die Liverpooler, nicht nur Liverpooler Fans, in Liverpool war das ja eher weniger der Fall, aber überhaupt die englischen Fans in Verruf gebracht haben, vor allem auch auf dem Kontinent. Also man muss diesen Hintergrund sehen. Ne? Und damals, das muss man auch noch berücksichtigen, war es natürlich so, dass die Clubvorstände sich um die Fans überhaupt nicht gekümmert haben. Ne? Die haben sich relativ weit davon wegbewegt. Es kam immer mehr stärker der Marktgedanke auf. Fußball muss sich rentieren, das wird zu einem Geschäft, man hat die Fans vernachlässigt und hatte keine, wie heute üblich, eben Fanbeauftragten, hatte auch keine Verbindungsoffiziere bei der Polizei zu den Fans und so weiter, sondern man glaubte, das Ganze polizeilich in den Griff zu bekommen.
So hatte man ja dann letztlich auch auf den Tribünen agiert, gerade auch was die Bauweise der Stadien anbetraf, also diese sogenannten Pens, wenn man das auf Deutsch übersetzt, kommen da Worte wie Gehege, Pferch oder ja Stall letztlich bei raus, also schon ein Ausdruck, der dann auch ja nicht sehr fanfreundlich ist, um es vorsichtig zu formulieren.
Ja, es war im Prinzip die Käfighaltung der Arbeiterklasse, wie ich das mal geschrieben hatte, damals. Man hatte natürlich auch diese Heysel-Katastrophe 1985. Das war ja das Europacup-Finale zwischen Juventus Turin und FC Liverpool im Heysel-Stadion. Und es war überaus baufällig. Und da hat man dann auch noch die Fans zusammengepfercht. Bröckelnde Mauern gab es da, marode Zäune, und da gab es so eine Auseinandersetzung, die in einer Massenpanik endete, wo 39 Fans, die meisten von aus Turin, umgekommen sind. Und da waren natürlich die Liverpooler schuld, das haben alle gesagt. Außer dem Beauftragten der Londoner Feuerwehr, der von der britischen Regierung nach Heysel geschickt worden war und gesagt hat, die Baufälligkeit des Stadions war eigentlich der Hauptauslöser und das miserable Management.
Sie haben Margaret Thatcher angesprochen, die Premierministerin zu der Zeit, die sich dann ja auch auf die Fahne geschrieben hat, ja, dem Hooliganismus, den Fanausschreitungen in England Einhalt gebieten zu wollen. Sie hat sogar, wenn man es übersetzt, gesagt, den Schandfleck ausradieren wollte sie. Aber sie hatte sowieso eine besondere Haltung zum Fußball. Für sie waren Gewerkschaften und Fußballfans letztlich auf einer Stufe zu sehen, Feinde im Innern.
Richtig, genau so
war. Wie hat sich das dann im täglichen Alltag bei ihr oder in ihrer Arbeitsweise ausgewirkt?
Thatcher hat natürlich, eben weil sie gesagt hat, um meine Politik durchsetzen zu können, also die Politik des Marktradikalismus, ne, wo nur noch der Einzelne zählt, nicht mehr die Gemeinschaft, nicht mehr die Gesellschaft, hat sie ja die großen Kämpfe auch geführt gegen die damals sehr starke Bergarbeitergewerkschaft, die ja von 1984 bis 1985 12 Monate lang gestreikt haben, später gegen die Docker, dann gegen die Drucker. Das war eine große Auseinandersetzung. Und da passte natürlich, das war der Hauptfeind, die Arbeiterbewegung, vor allem die Gewerkschaften. Und da passten die Hooligans rein. Und die hat man dann in die gleiche, wie sie gesagt haben, in den gleichen Topf geworfen und das zusammengerührt und gesagt, wir müssen da polizeilich dagegen vorgehen. Und das war ja auch damals so, dass die Polizei sehr stark aufgerüstet wurde. Und diese Aufrüstung der Polizei oder die Militarisierung der Polizei beim Kampf gegen die Bergarbeiter, der hat sich dann eben auch in den Stadien oder vor den Stadien wieder gespiegelt. Das war schon Ruhe und Ordnung herzustellen, um die Politik des großen Geldes durchsetzen zu können.
Es ging aber bei dieser Maßnahmenflut, die mit der Hilfe der Polizei dann durchgesetzt werden sollte, was so den Anschein hat, vor allem darum, eben Hooliganismus oder Ausschreitungen zu unterbinden, nicht unbedingt für Sicherheit in anderen Bereichen zu sorgen.
Es ging wirklich darum, dass man praktisch Ruhe in Ordnung herstellt und im Prinzip versucht, die Sachen zu kanalisieren. Mhm. Aber um die Fans ging es dabei natürlich nicht. Es ging auch nicht um das Wohlergehen, es ging auch überhaupt nicht um den Fußball. Es ging einfach nur darum, praktisch von oben durchzusetzen, was man ja schon in den Falklandinseln hat versucht durchzusetzen, eben militärisch vorzugehen und zu gucken, dass da Ruhe herrscht. Und das traf natürlich vor allem Liverpool, das darf man nicht vergessen. Wenn Sie sich das vorstellen, so in den 80er Jahren, 1981 kam es ja zum großen Aufstand im Liverpooler Stadtteil Toxteth. Der richtete sich damals gegen den Rassismus der Polizei. Das war mehrtägige Auseinandersetzung zwischen, wie es ein Beobachter damals formuliert hatte, einer Armee von weißen Arbeiterjugendlichen unter der Führung von schwarzen Generälen. Danach, zu der Zeit, das muss man ja auch im Hinterkopf haben, da hatten die ganz großen Fabriken, die es ja gegeben hatte nach dem Niedergang des Hafens, hatten da bereits zugemacht. Da haben sich sehr viele Belegschaften gewehrt dagegen. Und irgendwann kam dann auch so innerhalb des Kabinetts von Margaret Thatcher so ein bisschen die Stimmung auf, wir könnten die Stadt doch eigentlich sich selber überlassen, vergessen, weil Liverpool das war. 81, 82, dann kam 1984 eine linke Mehrheit im Gemeinderat von Liverpool zustande, die gesagt haben, wir müssen der Sparpolitik von Thatcher was entgegensetzen. Wir akzeptieren die Sparvorgaben nicht, nehmen Geld auf, schaffen Jobs, schaffen Wohnraum. Wohnraum war immer ein wichtiges Problem in Liverpool gewesen, mit den vielen Armen und Arbeitslosen dort. Und die wurden dann im Zuge einer langen politischen Auseinandersetzung auch von der Regierung entmachtet. Die wurden abgesetzt, die wurden Strafprozessen überzogen. Das gehörte alles dazu, ne? Also es war so eine bestimmte Stimmung, die damals vorhanden war, greifbar war. Ich war seinerzeit oft in Liverpool, wo die Leute versucht haben, sich mit allen möglichen Mitteln zu wehren. Und das spielte natürlich auch eine Rolle. Man versuchte da gewissermaßen durch polizeiliche Maßnahmen das alles in den Griff zu bekommen.
Und wenn man dann mal vergleicht, die wirtschaftliche Seite Liverpools auf der einen Seite, eine Wirtschaft, die am Boden liegt, auf der anderen Seite die fußballerische Seite. Und da gab es oder gibt es ja zwei Liverpooler Mannschaften, die gerade in den 80er Jahren dann letztlich in England alles in Grund und Boden spielten, was irgendwie da waren. Denn Everton und Liverpool, die machten die Meisterschaften unter sich aus. Dieser Gegensatz, welche Rolle spielte denn in diesem Spannungsbogen letztlich der Fußball?
Nun, was hatten die Leute? Die hatten miserable Behausungen. Die lebten vom miserablen Arbeitslosengeld. Die eine Firma nach der anderen hat zugemacht. Was blieb ihnen da anderes, außer eben einerseits die Erinnerung an die einst vibrierende Popkultur und auf der anderen Seite eben der Samstagnachmittag an der Anfield Road oder im Goodison Park. Goodison Park ist ja das Stadion vom FC Everton. Und dort haben sie dann, das war im Prinzip so ein Ausdruck auch noch von, dort haben sie noch so ein Selbstwertgefühl bekommen. Oder hatten es auch. Und das hat sich dann natürlich auch artikuliert. Es gab nirgendwo so viele und so kreative Schlachtgesänge wie auf dem Kop. Das ist also so das, Stadionkurve, wo die Leute noch gestanden sind damals zu Zehntausenden. Und wo sie ihre Fahnen geschwenkt haben, wo sie ihre Lieder gesungen haben, wo sie Beatles-Songs umgetextet haben. Und das war Arbeitertheater im Prinzip. Und da war das Fußballspiel war dann schon auch wichtig und man hat natürlich zugeguckt, aber oft hat man eigentlich auch geschaut, was macht so der Nebenmann, wie geht's dazu? Und die haben sich gefreut. Das war im Prinzip die Erholung, die sie überhaupt hatten. Die Ablenkung, die Kultur, das sich selbst vergewissern. Das spielte eine ganz zentrale Rolle. Sie sagten ja, die haben damals alles im Grund und Boden gespielt, aber nach Heysel, nach 85, fand es natürlich einen abrupten ersten Ende.
Vor allen Dingen dann eben nur noch national und dann eben auch nicht mehr in der Konsequenz wie Anfang der 80er. Aber in diesem Jahr 1989, bevor die Katastrophe von Hillsborough sich ereignete, beide Mannschaften ja ins Halbfinale im FA Cup gekommen. Liverpool musste dann eben im Stadion von Sheffield Wednesday gegen Nottingham Forest ran. Everton spielte parallel das zweite Halbfinale. Bei diesem Liverpool-Spiel kam es jetzt zu dieser Katastrophe. Ich hatte es eingangs schon gesagt, also die Schuld für die Katastrophe wurde der Polizei zugeschoben. Schon gleich in der offiziellen Untersuchung, auch im sogenannten Taylor Report, wurde das ja schon gesagt. Der Premierministerin hatte diese Schuldzuweisung in Richtung der Polizei überhaupt nicht geschmeckt. Die hätte es lieber ein bisschen anders gesehen. Ich glaube, es existieren auch Aufzeichnungen, dass sie es anders formuliert hat, zumindest im internen Kreis.
Und sie wurde ja dann kurze Zeit später auch bestätigt durch den Leichenbeschauer, der ja eine offizielle Untersuchung gemacht hatte. Es war eine zweite Untersuchung neben der von Taylor. Und der kam nach anderthalb Jahren, kam er zu dem Schluss, dass es sich um einen Tod durch Unfall gehandelt habe, durch einen Accidental Death.
Natürlich ein Ergebnis, was vor dem Hintergrund auch späterer Untersuchungen ziemliches Geschmäckle hat. An dieser Stelle sei vielleicht noch erwähnt, dass der Leichenbeschauer Dr. Popper nämlich festgestellt haben wollte, dass bei allen Todesopfern der Tod spätestens um 15.15 Uhr bereits eingetreten war. Damit verhinderte er, dass die schleppende medizinische Versorgung im Stadion, die Tatsache, dass Krankenwagen erst sehr viel später überhaupt ins Stadion gelassen wurden, strafrechtlich relevant wurden. Dass aber viele Opfer erst nach 15.15 Uhr starben, das wurde erst sehr viel später in Folge weiterer Untersuchungen nachgewiesen. Aber zunächst passte dieser Cut-off um 15.15 Uhr ja ins Bild, um Polizei und Rettungskräfte nicht weiter schwer zu belasten. Inwieweit konnte die Politik da eingreifen und da entsprechend auch die Stimmung lancieren und auch die Ergebnisse lancieren?
Gut, die Stimmung in Liverpool konnten sie natürlich überhaupt nicht beeinträchtigen. Das war ja geprägt von einer riesengroßen Empörung. Und nachdem es auch so langsam klar wurde, am Anfang war ja die Stimmung diejenige, dass man gesagt hat, das war natürlich typisch, die Liverpooler Fans, wir kennen sie ja und so, auch von Heysel her. Und die waren betrunken, es gab ja auch richtige Medienkampagnen. Beispielsweise die Sun hatte getitelt, Sun ist ja das auflagenstärkste Boulevardblatt von Rupert Murdoch. Und die hatte ja getitelt hier die Wahrheit, Liverpooler Fans haben die Polizei an ihrer Arbeit behindert, sie waren betrunken, sie haben auf die tapferen Polizisten uriniert und so weiter und so fort, genau die waren es. Was ja dann dazu führte, dass später die Leute gesagt haben, dieses Blatt kaufen wir nie wieder, dieser Boykott von der Sun, der hält ja weiterhin an in Liverpool. Das war schon so, am Anfang hatten viele außerhalb von Liverpool den Eindruck, das waren die selber gewesen. Man kennt das ja, das ist so das übliche Muster. Und wenn sie dann erwischt werden, vergehen sie sich in Selbstmitleid. So ein bisschen war die Stimmung. Die Regierung selber, schwierig nachzuweisen, inwieweit sie Einfluss genommen hat auf die diversen Untersuchungen. Dort, wo die Möglichkeit vorhanden war, hat sie das natürlich getan im internen Bereich, weniger öffentlich. Und eigentlich geändert hat sich die ganze Frage, wer war jetzt eigentlich schuld, und zwar von offizieller Seite her, erst nach dem Regierungswechsel 1997. Vorher hatten ja die Liverpooler Fans, die ihre eigenen Organisationen gegründet hatten, wie die Hillsborough Justice Campaign oder die Familienorganisation, die es damals gegeben hat, haben die alles Mögliche versucht. Die sind nach London gefahren, haben da demonstriert, saßen im Unterhaus, haben ihre Kampagnen gemacht. Um 15.06 Uhr, das war der Zeitpunkt, als das Spiel dann endlich abgepfiffen worden war in Hillsborough, haben sie immer wieder um 15.06 Uhr Gedenkminuten bei Spielen vom FC Liverpool eingelegt und so weiter. Da haben sie eine richtige Kampagne gefahren. Und es hat lange Zeit gedauert, bis dann die offiziellen Behörden gesagt haben, na gut, jetzt untersuchen wir das halt doch nochmal richtig.
Und was in der Folge alles rauskam, das besprechen wir gleich hier im Sportplatz extra auf meinsportpodcast.de zum Jahrestag der Hillsborough-Katastrophe mit Pit Wura, dem freien Journalisten, gleich nach einer kurzen Pause.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Thielen Barthol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Der freie Journalist Pit Wurra ist bei uns zu Gast im Sportplatz extra anlässlich der Hillsborough-Katastrophe von 1989, anlässlich des 30. Jahrestags. Und wir reden weiter über diese Katastrophe und vor allen Dingen über die Aufarbeitung, die ja dann doch über 25 Jahre brauchte, um dann tatsächlich erste, auch für die Opfer Hinterbliebenen, zufriedenstellende Ergebnisse zu bringen. Als dann diese Untersuchungen wirklich angeschoben wurden, kam ja noch viel mehr zutage. Auch, dass die Polizei im Versuch, ihr Fehlverhalten bei diesem Spiel dann zu bemänteln, Zeugenaussagen fälschen ließ, verschleiert, ja, vertuscht genau. Hat, in großem Maße, also ein Polizeiskandal riesigen Ausmaßes.
Die Polizei hat ja sehr schnell reagiert und hat, nachdem die Tragödie einigermaßen bekannt wurde, nachdem klar war, was da passiert worden war, haben sie alle möglichen Falschmeldungen in die Welt gesetzt, die dann auch von den Medien relativ begierig aufgegriffen worden waren. Eben die Liverpooler Fans seien betrunken und gewalttätig gewesen, hätten sich gewaltsam den Eingang durch eins der Tore verschafft, hätten die zur Hilfe eilenden Sanitäter attackiert und so weiter und so fort. Das war so die offizielle Darstellung der South Yorkshire Police, unmittelbar hinterher gewesen, ein, zwei Tage später. Und das ging dann sehr, sehr, sehr lange, bis das alles so langsam korrigiert worden war und eben herausgekommen ist, dass sie eben nicht über die Maßen betrunken gewesen waren, dass sie den Leuten geholfen haben. Das ist ja, das Ganze wurde ja erst offensichtlich, das sieht man ja heute noch in alten Videoaufnahmen, dass es die Fans waren, die den Sterbenden geholfen haben, dass sie die rausgetragen haben, dass sie Werbetafeln von den Wänden gerissen haben, um sie draufzulegen und so weiter und so fort. Weil es gab schlichtweg nicht genügend Sanitäter vor Ort und die Polizei, weil sie dachten, ach, das ist nur wieder diese Menge, die hergeht und die Leute, die versuchen da einen Durchbruch aufs Spielfeld, haben sie ja die Toren richtig verrammelt, damit auch möglichst ja keiner entkommen kann.
Genau, das war wieder das, was wir eingangs schon gesagt haben. Polizei einzig und allein darauf beschränkt, eben Hooliganismus ja einzudämmen. Kein Blick für irgendwas anderes oder für andere Sicherheit, gerade für Sicherheit von neutralen Zuschauern, die eben nicht an irgendwelchen Krawallen interessiert waren. Diese gefälschten Zeugenaussagen und das alles, es kam erst viel später dann ans Licht, Sie haben es gesagt, durch diese verschiedenen Untersuchungen. Wenn wir jetzt nochmal auf die Familien gucken, der Hinterbliebenen, auf die Opfer, ja, auf die Überlebenden, die fühlten sich zu Recht natürlich verhöhnt, weil eben auch diese Falschmeldungen Jahrzehnte fast kursierten, über 20 Jahre hielt sich ja dieses hartnäckige Gerücht. Wie hat sich insgesamt nach dieser Hillsborough-Katastrophe das auch in der Bevölkerung niedergeschlagen, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, was ja auch im Vereinsgedanken, im Vereinswappen You'll Never Walk Alone drin ist. Ist das was auch auf die Bevölkerung, auch Nicht-Fußball-Fans, Nicht-Liverpool-Fans dann überschwappte?
In ganz starkem Maße. Also Liverpool hat ja zum Teil ein bisschen vermessen, würde ich sagen, sich immer als Familienclub dargestellt. Aber nachdem das passiert war, dann ist wirklich sind nicht nur die Fans zusammengerückt, sondern die ganze Stadt. Da gehört natürlich auch die Fans vom FC Everton dazu und die Stadtverwaltung und alle. Also das war ein enormer Schub. Das war so, dass sich alle darauf bezogen haben, ne? Und alle gesagt haben, wir sind eigentlich auch Liverpool-Fans, obwohl sie mit dem Fußball zwar gar nicht so viel zu tun hatten. Also da kam ein riesengroßer Gemeinschaftsgeist raus, den es natürlich auch vorher schon gegeben hatte. Ne? Das darf man nicht vergessen, wenn man sich so die Geschichte der Stadt anschaut. Wenn man anschaut, Liverpool ist ja was anderes als anders als die anderen britischen Großstädte. Liverpool war immer ein Hafen, das war der Haupthafen des britischen Empires. Das war eine Stadt, die durch den Sklavenhandel groß geworden ist, beziehungsweise die Räder wurden reich durch den Sklavenhandel. Es hat immer viel, dadurch auch immer viel Migration gegeben. Es vor allem aus Irland auch. Es war eine bunte Stadt. Es war eine Stadt von Transportarbeitern, keine Industriearbeiter. Die meisten davon über Jahrzehnte hinweg im Tagelohn beschäftigt. Wenn ein Schiff da war, gab es Arbeit. Wenn keins da war, gab es keine. Und unter diesen Bedingungen und die Tatsache auch, dass sehr viele von Liverpoolern Männern, jungen Männern, zumindest eine Zeit lang zur See gefahren sind, was eine ganz andere Haltung zur Arbeit und eine ganz andere Haltung zum Leben entstehen lässt. Das hat immer dazu geführt, dass die Stadt ein bisschen offener war, internationalistischer ausgerichtet, kosmopolitischer. Und diese Art, auf der einen Seite das Zusammengehörigkeitsgefühl, auf der anderen Seite die Armut und die Nöte und die Auseinandersetzung, die man ja führen musste, um überleben zu können, hat der Stadt ein bestimmtes Gepräge gegeben. Also diese Auseinandersetzung oder diese Solidarität und dieser Gemeinschaftssinn, den hat es früher schon gegeben. Und der wurde dann aber nochmal extrem verstärkt natürlich durch Espoo.
Und dann natürlich auch auf Basis oder auf Erkenntnis dieser Geschichten in den 80er Jahren, was Sie ja schon sagten, in der Thatcher-Zeit eben links liegen gelassen worden zu sein von der Regierung, was dann sicherlich das Ganze nochmal verstärkt hat. Ging ja nicht nur um die Bewohner der Stadt, sondern auch Spieler und Trainer haben sich ja aktiv in die Trauerarbeit eingebracht und da unheimlich viel auch für die Hinterbliebenen getan.
Das war für die natürlich genauso ein Schock, aber wenn man sich das vorstellt, unmittelbar nach Hillsborough sind innerhalb von 3 Tagen oder 4 Tagen sind 200.000 Leute ins Stadion gepilgert. Das ist dann versunken in einem Meer von Kränzen und Fahnen und Blumengebinden und so weiter. Da waren alle da und haben, also sehr, sehr viele da und haben Respekt gezollt den Toten. Und das war natürlich dann auch wichtig für den Club. Sie haben ja dann die Bill Shankly Gates gemacht, wo ja oben drauf steht, You'll never walk alone. Sie haben sich stark mit der Geschichte des Clubs beschäftigt, den Gemeinschaftssinn selber hervorgehoben. Da haben sie einiges unternommen, also die Clubvorstände. Ich meine, es gab dann hinterher natürlich noch ein paar Auseinandersetzungen. Klar, weil der Club wurde ja dann irgendwann mal von 2 US-Amerikanern gekauft, die versprochen hatten, als er finanziell in der Krise war. Das Liverpooler Stadion ist ja klein, muss man sich vorstellen. Das ist nicht so groß wie die Arena. Die Allianz Arena in München oder so, da passen gerade mal 54.000 Leute rein. Und da hatten sie versprochen gehabt, wir werden das Ganze modernisieren und den Club wieder groß machen und so. Und eine Zeit lang haben diese Leute auch geglaubt, aber nicht arg lang. Und dann gab es in der Stadt auch eine riesige Kampagne, um die wieder loszuwerden, was sie dann auch geschafft haben.
Und geschafft haben die Hinterbliebenen auch, dann tatsächlich weitere Untersuchungen durchzudrücken, dass die initiiert wurden. Nach 2009 gab es ja dann noch eine weitere Untersuchung vom Erzbischof von Liverpool, James Jones. Der hat das dann federführend initiiert und da ja dann auch die entscheidenden Beweise letztlich zutage gefördert, die dann zur Entlastung der Opfer beigetragen haben und letztlich auch zur Entlastung der Hinterbliebenen. Also zumindest einen ersten Schritt in Richtung Gerechtigkeit wurde getan.
Genau. Und da hat dann auch die Regierung 2009, Sie haben es gerade erwähnt, auch eine unabhängige Untersuchungskommission eingesetzt, die erstens sofort alle Dokumente veröffentlicht hatte, was vorher nicht der Fall war, und die zweitens dann im Jahr 2012 zu dem Ergebnis kam, dass kein einziger der Liverpooler Fans für Hillsborough verantwortlich zu machen sei. Und dass mit einer adäquaten Hilfe rund die Hälfte der Opfer hätten gerettet werden können. Und eben auch das, was Sie schon erwähnt haben, dass zahlreiche Zeugenaussagen von der South Yorkshire Police nachträglich verfälscht worden waren und dass auch die Berichte über angeblichen Alkoholmissbrauch völlig übertrieben gewesen seien. All das, das kam dann raus, ja. Und dann eben begann ein neues, auf Antrag der britischen Generalstaatsanwaltschaft, ein neues Überprüfungsverfahren, das dann 2014 begann und 2016 zum ganz anderen Urteil kam als der ursprüngliche Leichenbeschauer oder der erste. Und sie haben dann auch festgestellt, dass der Tod der 96 Fans von Hillsborough oder von Liverpool nicht zufällig gewesen sei, sondern also kein Unfall gewesen sei, sondern auf gesetzeswidriges Handeln zurückzuführen ist. Das hat also sehr vieles dann in Bewegung gesetzt, aber eben auch der Druck der Familien und der Gemeinschaft, die sehr, sehr vieles unternommen haben. Es wurde ja irgendwann 6 Jahre nach Hillsborough gab es einen langen Film, der dann auch im Fernsehen gezeigt wurde, ein Spielfilm, der so die Geschichte von ein paar Opfern nachverfolgt hatte. Es gab eine Kampagne von dem linksliberalen Boulevardblatt Daily Mirror, die all diese Verfahren neu wiederbeleben wollten und so weiter und so fort. Da ist also einiges passiert.
Und es gab dann nicht nur eine Entschuldigung der britischen Regierung für alles, was den Opfern und den Hinterbliebenen der Opfer widerfahren ist, sondern auch eine Entschuldigung der Sun dann endlich für diese, Sie haben sie vorhin angesprochen, Schlagzeile The Truth, die ja nur alles andere als The Truth war, sondern The Lie war.
Na, das war ein bisschen durchsichtig. Ich meine, die Leute wussten ja, dass die Verkaufszahlen von der Sun fürchterlich eingebrochen sind. Und haben das dann eben als Marketingmaßnahme verstanden. Zu Recht. Ja, und es ist ja heute noch so, dass wenn man durch Liverpool geht und das ankaufen will, muss man einiges laufen. Bis man irgendwo einen Zeitungshändler findet, der sie anbietet. Und auch heute noch ist es so, dass in den Statuten, glaube ich, aller Fangemeinschaften von Liverpool drin steht, dass man die Sun nicht kaufen dürfe.
Aber warum brauchte man auf Seiten der Sun so lange, um dann A, diese Marketingmaßnahme tatsächlich durchzuführen und B, überhaupt um sich zu entschuldigen, dass denn das nicht die Wahrheit war? Das war ja relativ schnell klar. In seinen Memoiren berichtet zum Beispiel auch Kenny Dalglish von einem Gespräch mit dem Chefredakteur der Sun damals, kurz nach der Veröffentlichung dieser Überschrift. Und da wird das Gespräch folgendermaßen zitiert. Da wird der Chefredakteur zitiert, indem er sagt, Kenny, wir haben ein Problem. Kenny sagt, ja, ich weiß, ihr habt diese Überschrift gemacht. Ja, wie lösen wir das? Und für Dalglish war klar, ihr schreibt einfach genau das Gegenteil, entschuldigt euch und alles ist vom Tisch. Aber das ging natürlich nicht auf Seiten der Sun.
Tja, jetzt über den Ethos von der Sun wer weiß, warum sie so lange gebraucht haben, ich weiß es nicht. Ich nehme an, sie haben einfach gesagt, wir ziehen unseren Stiefel weiter. Und die Sun, das muss man natürlich auch sehen, das ist ja das Kampfblatt der Rechten in Großbritannien. Und denen fällt es traditionell sehr, sehr schwer, sich zu entschuldigen. Auch der Boris Johnson, der sich ja mal wieder ziemlich unflätig geäußert hatte über die Liverpooler Fans und diese ganzen Lügen wiederholt hat, also Boris Johnson, vor kurzem noch der britische Außenminister. Bei dem ging es ein bisschen schneller, der ist ein halbwegs erlernter Politiker, der kriegte dann nach mehreren Wochen mit, dass er da einen Fehler gemacht hat und ist dann nach Liverpool gereist. Er hat sich dort entschuldigt, aber das haben sie ihm natürlich auch nicht abgenommen.
Verständlicherweise, das kann man wirklich nachvollziehen. Sie haben gesagt, jetzt wurde einiges dann auch noch weiter aufgerollt. Es sind ja im Moment immer noch Verfahren im Laufen, vor allen Dingen David Duckenfield, der damals von der Polizei der Mann mit der Entscheidungskraft war, der in dieser Observer-Box gesessen hat, der im Grunde den ganzen Einsatz koordiniert hat und mittlerweile auch über 25 Jahre, nachdem es passiert ist, dann mal zugegeben hat, ich war zu dem Zeitpunkt nicht der richtige Mann, um so eine Entscheidung zu treffen, so ein Spiel überhaupt zu leiten. Er war ja auch ohne große Erfahrung überhaupt in dieses Amt gekommen.
Das war überhaupt sein erster Einsatz.
Sein allererster
auf dieser Ebene, ja.
Und also auch diese Aufarbeitung, da waren ja auch Lügen dann im Raume, die, er war es ja auch, der gesagt hat, dieses Tor wurde von Liverpool-Fans eingerissen, auch Lügen, die unwidersprochen so lange Bestand hatten, bis, es ist auch schon fast politikermäßig, bis dann tatsächlich einer mal was nachweisen konnte.
Das Verfahren, das zieht sich ja jetzt offenbar noch weiter in die Länge. Der Duckenfield wurde ja wegen Totschlags nochmal vor Gericht gestellt, auf Drängen der britischen Generalstaatsanwaltschaft. Und die Jury hat jetzt befunden, sie können sie nicht entscheiden. Ein anderer, der ebenfalls eine große Rolle gespielt hatte, nämlich der Sicherheitsmanager von dem Hillsborough Stadion, Graham McCrell, der hingegen wurde für schuldig befunden. Da kommt dann das Urteil irgendwann in den nächsten 6 oder 7 Wochen. In dem anderen Verfahren hat jetzt die Generalstaatsanwaltschaft beschlossen, dass sie Widerspruch oder Berufung einlegt und da wird es ein neues Verfahren geben, das dann irgendwann mal im September neu aufgerollt wird. Die Sache zieht sich also noch ziemlich lange hin. Das ist so das Allerneueste. Aber Duckenfield, der hat erstmal gar keine Konsequenzen zu tragen gehabt, hat immer gesagt, er hätte nichts damit zu tun, er sei nicht verantwortlich. Und das sind natürlich so Sachen, das sind so Mechanismen, da muss man vielleicht sich auch die die Haltung von den Autoritäten in dem Land anschauen. Wenn man sich das anschaut, wie lange hat es gedauert, bis endlich eine offizielle, richtige Untersuchung von dem Blutsonntag von Derry 1972 gemacht wurde. Damals sind ja 14 friedlich demonstrierende Leute von der britischen Armee erschossen worden in der nordirischen Stadt Derry. Und da hieß es auch zuerst, die hätten angefangen, die hätten geschossen, das waren Notwehrmaßnahmen. Was die Bevölkerung natürlich völlig anders wusste, es waren ja sehr viele Leute mit dabei auf dieser Demonstration. Und das hat dann auch ewig gedauert, bis es dann eine Untersuchung gab. War so eine ähnlich epische Geschichte. Das ging dann ungefähr auch 30 Jahre, bis man überhaupt anfing, darüber nachzudenken und zu sagen, ja, das sollte man vielleicht nochmal genauer hinschauen. Und da ist natürlich inzwischen auch die Geschichtsschreibung, entspricht jetzt auch die offizielle, entspricht dem, was tatsächlich damals war. Das hat lange gedauert.
Wie lange, glauben Sie, wird sich das noch im Fall des Hillsborough-Desasters hinziehen? Bis wann haben die Hinterbliebenen endlich die Gerechtigkeit, die sie haben wollen?
Also im Falle von dem für die Sicherheit verantwortlichen Menschen vom Hillsborough-Stadion, der übrigens ungehindert weitermachen konnten die letzten 30 Jahre. Da ist jetzt klar, der ist für schuldig gesprochen worden. Was für Konsequenzen er tragen muss, das kommt noch raus, weil das Urteil noch nicht da ist. Im anderen Fall geht es jetzt weiter, noch ein Jahr, zwei. Ja. Ein, zwei Jahre wird es wohl nicht gehen. Es wird jedenfalls weit über den 30. Jahrestag von Hillsborough hinausgehen.
Piet Wohrer war das, freier Journalist, der lange Zeit auch für die Schweizer Wochenzeitung WOZ aktiv war und in England gelebt hat und die Hillsborough-Katastrophe und den FC Liverpool im Rahmen seiner Tätigkeiten sehr genau beobachtet hat. Herr Wohrer, vielen Dank für das Interview und die Einblicke in die Hintergründe der Hillsborough-Katastrophe.
Gern geschehen.
Und bei uns hier im Sportplatz Extra geht es nach einer kurzen Pause weiter mit der Hillsborough-Katastrophe von 1989. Dann schauen wir auf die Auswirkungen der Katastrophe auf den Fußball in England und im Grunde weltweit.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Ein Sportplatz extra auf meinsportpodcast.de anlässlich des 30. Jahrestags der Hillsborough-Katastrophe mit Malte Asmus und Kevin Scheuren. 96 Menschen starben am 15. April 1989 bei der wohl schwersten Stadionkatastrophe des englischen Fußballs. Ein weiteres Opfer des durch Polizeiversagen hervorgerufenen Unglücks war, wie eben gehört, die Wahrheit. Und auch der Fußball in England, der war nach der Hillsborough-Katastrophe nicht mehr der gleiche wie vorher.
Der 15. April 1989 stellte eine Zäsur dar und zeigte, es musste sich etwas ändern. Grundlegend. Die Schlüsse, die der Fußball, die Politik und die Gesellschaft aus vorangegangenen Katastrophen gezogen hatten, griffen zu kurz, bewirkten, wenn überhaupt, dann nur partielle Verbesserungen. Dazu kamen strukturelle Probleme. Die Stadien waren in beklagenswertem und marodem Zustand. 1985 war in Bradford während eines Spiels eine Holztribüne in Flammen aufgegangen. 56 Menschen starben. Die Sicherheitskonzepte für Fans, Fluchtwege und so weiter an allen Orten, siehe Hillsborough, waren entweder nicht vorhanden oder völlig mangelhaft. Die Sicherheit der Fans interessierte zu dieser Zeit niemanden. Auch die Polizei nicht. Die sah sich einzig und allein dafür zuständig, die Ordnung im Fall von Hooligan-Ausschreitungen aufrechtzuerhalten.
Ein Umdenken musste also her, das forderte auch Lord Justice Taylor, der nach der Hillsborough-Katastrophe mit der Aufarbeitung beauftragt worden war. Er wies damals nicht nur als erster der Polizei die Hauptschuld am Unglück zu, sondern stellte auch einen Empfehlungskatalog für die Regierung zusammen, mit dem ähnliche Katastrophen in Zukunft verhindert werden konnten. Und der Katalog, der war ziemlich umfangreich.
Exakt. 76 Empfehlungen an die britische Regierung umfasste der Taylor Report. Empfehlungen, die das Stadionerlebnis für Zuschauer zukünftig sicherer gestalten sollten. Die Sicherheitszertifikate aller Stadien in England sollten überprüft werden. Alkoholausschank verboten werden. Die Zuschauerkapazitäten der Stadien sollten pauschal um 15% verkleinert werden und auch die starren metallenen Begrenzungszäune zwischen den einzelnen Blöcken sollten entfernt werden. Die waren in Hillsborough in den Stehplatzbereichen 3 und 4 für die Zuschauer zur Todesfalle geworden.
Und vor allem sollten auch die Stehplätze abgeschafft werden, aus den Stadien verschwinden. Das war die Hauptempfehlung von Lord Taylor. Und für ihn und, wie sich auch später herausstellte, für viele andere war es die wirksamste Einzelmethode, um sichere Stadien zu garantieren. Sie setzte sich tatsächlich durch. Diese Empfehlung wurde später dann auch von anderen Ländern und auch von UEFA und FIFA ja für internationale Spiele zur Vorgabe gemacht.
Doch wie immer haben solche Entscheidungen natürlich zwei Seiten. Zwar wurden die Stadien sicherer, keine Frage, aber dafür auch teurer, denn die Kosten für den Umbau von Steh- auf Sitzplätze waren immens, mussten von den Vereinen getragen werden. Zudem kam dann auch noch die Tatsache, dass Sitzplatzstadien weniger Zuschauerkapazität haben als Stehplatzarenen. Dadurch konnten die Clubs weniger Tickets verkaufen und ließen ihre Ticketpreise explodieren, mit erheblichen Folgen.
Ja, denn die teureren Tickets, die erschwerten den Zugang der Fans zu ihrem Lieblingssport. Sozial schwächere Schichten wurden durch die höheren Preise immer mehr vom Fußball ausgeschlossen und dadurch verlor der Sport natürlich auch einen wichtigen Teil seiner Fankultur, denn gerade die sozial schwächeren Schichten waren es ja eigentlich traditionell, die das Publikum stellten, das für die Stimmung auf den Rängen sorgte.
Ein Grund, warum aktuell immer wieder die fehlende Stimmung in englischen Stadien kritisiert wird. Aus Fans wurden Zuschauer und Kunden, die nicht so sehr bedingungslos ihr Team anfeuern, sondern unterhalten werden wollten. Quasi amerikanische Verhältnisse. Dadurch ging nicht nur die Stimmung in den Stadien flöten, bemängeln Kritiker, der Fußball habe in England auch eine ganz wichtige Kraft verloren.
Nämlich die Kraft, Brücken zwischen sozialen Schichten zu bauen. Während in Deutschland überspitzt gesagt Arzt, Anwalt, Architekt, Student, Bauarbeiter, aber auch Hartz-IV-Empfänger zusammen in der Kurve stehen und jubeln, applaudieren in England fast nur noch Besserverdiener oder Eventtouristen aus aller Welt an den Spieltagen in den Stadien. Englische Fankultur, die wanderte dagegen ab aus den Stadien der ersten Liga, zum Beispiel in Pubs oder Bars.
Aber das Thema Fankultur, Malte, sollten wir sicher nochmal in einem gesonderten Podcast aufarbeiten. Findest du nicht auch? Das ist zu vielschichtig, um hier in Gänze an dieser Stelle besprochen zu werden. Doch dieser kurze Abriss zeigt bereits, wie tiefgreifend die Auswirkungen von Hillsborough auf den Fußball an sich waren.
Wenn man sich jetzt die weitere Entwicklung des Fußballs dann in England nochmal anschaut, Gründung der Premier League 1992, ihren Weg bis heute, da lässt sich überspitzt die Frage stellen, ob der Taylor Report nicht nolens volens auch die Kommerzialisierung des Fußballsports erheblich mit angeschoben hat. Und haben die Politik und die Ideologie Maggie Thatchers am Ende vielleicht doch gewonnen? Für die Hillsborough-Katastrophe haben auf jeden Fall alle einen hohen Preis gezahlt. Die Angehörigen der 96 Toten einen zu hohen.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.